Hallo Erich, da sind wir wieder zum neuen Podcast des DVE.
Sag mal, Andrea, was machst du denn an deinem Geburtstag?
Also ich werde wahrscheinlich an meinem Geburtstag mit ein paar Freundinnen in einen Berliner Jazzclub gehen und mir ein wunderbares Konzert anhören. Und du?
Das kann ich dir jetzt noch nicht so genau sagen. Irgendwie werde ich das wahrscheinlich schon feiern. Bestimmt mit meiner Frau, aber wo, das weiß ich jetzt noch nicht.
Okay, wir wissen nicht ganz genau, was Erich an seinem Geburtstag machen wird, aber wir wissen ganz genau, wie der Fachausschuss Neurologie im DVE seinen Geburtstag feiert. Und zwar seinen 50. Unter anderem auf dem diesjährigen Kongress in Würzburg. Und zu dem Anlass hatten wir Gelegenheit, mit 3 Ergotherapeutinnen aus dem Fachausschuss Neurologie zu sprechen.
Genau. Wir begrüßen zuerst Esther Scholz-Minkwitz. Frau Scholz-Minkwitz, Sie sind Vorsitzende des Fachausschusses Neurologie im DVE. Seit wann sind Sie dabei und was sind für Sie die Höhepunkte in dieser Zusammenarbeit?
Dabei bin ich schon seit 2004, also habe schon viele Jahre hinter mich gebracht. Die Höhepunkte sind eigentlich immer wieder alle 2 Jahre unsere Herbsttagung, die wir durchführen, mit immer so um die 180 Teilnehmenden. Und auf dem Kongress unsere verschiedenen Sessions, die wir schon durchgeführt haben, wie zum Beispiel die Streitbar.
Streitbar? Das hört sich interessant an. Darüber sprechen wir später noch. Mit dabei in unserer kleinen Runde ist Anke Hess. Frau Hess, was begeistert Sie an der Neurologie?
Um zu vermitteln, was mich an der Neurologie am Ende begeistert, würde ich gern zuvor darauf eingehen, was mich an der Neurologie so berührt. Und das sind die Menschen, die mit einer akuten oder chronischen neurologischen Erkrankung, deren bisheriger Lebensentwurf einfach mal durch die Erkrankung komplett vom Tisch gewischt wurde in allen Lebensbereichen. Egal ob Beruf, Selbstversorgung, Freizeit, soziale Rollen, mit denen sie sich bisher identifiziert hatten. Und neurologische Erkrankungen bewirken selten ein ganz isoliertes, eingegrenztes Problem, sondern sie wirken sich häufig auf sehr viele Teilsysteme eines Menschen aus, wie Motorik, Sensorik, kognitive Wahrnehmung, Sprache, Denkfunktion, Schluckfunktion oder auch die Psyche, und zwar manchmal leider auch gleichermaßen. Und da finden Klienten häufig ihre Ressourcen gar nicht, mit denen sie jetzt wieder weitergehen sollen. Dazu kommt auch noch, dass die Prognose, der Verlauf oft nicht so valide zu bestimmen ist, sodass Klienten durch diese vielen Unbekannten, dass es ihnen einfach sehr schwer fallen muss, ein für sie bedeutungsvolles Leben für ihre Zukunft zu entwerfen oder sich vorzustellen. Wenn es die Ergotherapie noch nicht gäbe, dann müsste sie schon für die Neurologie dringend erfunden werden, denke ich. Ja, und jetzt zur Frage der Begeisterung. Es ist mir einfach eine ganz besondere Ehre, Menschen auf dieser Heldenreise, auf dieser besonderen eine Komplizin sein zu dürfen. Und ich ziehe ganz ehrlich den Hut vor allen Klienten, die diesen Weg wagen und es irgendwie schaffen, sich eine Zukunft zu kreieren, mit der sie einverstanden sein können. Und das fasziniert mich einfach auch immer neu an der Neurologie.
Und wie ist das bei Ihnen, Caroline Lüdeking?
Ich finde, es ist halt auch sehr vielfältig. Genau durch das, was Anke gesagt hat, ist es nie langweilig. Man lernt immer neue Menschen kennen mit neuen Barrieren und Herausforderungen. Es ist ein bisschen manchmal Detektivarbeit, zu gucken, wo genau liegt die Schwierigkeit. Und das begeistert mich sehr.
Esther Scholz-Minkwitz, warum schlägt Ihr Herz für die Neurologie?
Ich finde es einfach wunderbar zu sehen, wie toll man mit den Klientinnen und Klienten einfach auch kleine Erfolge feiern kann. Dass man sieht, trotz ihrer schweren betroffenen Erkrankung geht es immer wieder ein Stück weiter und sie können im Alltag immer wieder besser zurechtkommen. Das begeistert mich jedes Mal wieder.
Da haben wir ja schon so einiges erfahren. Wenn wir versuchen, einen Bogen zu spannen über die letzten 50 Jahre, mit welchen Themen hat der Fachausschuss 1975 begonnen, Frau Scholz-Minkwitz?
Also 1975, als sich der Fachausschuss Neurologie gegründet hat, das war am 20. September, konnte ich nachforschen, ging es erstmal darum, überhaupt Menschen zu finden, die in der Neurologie tätig sind. Da gab es noch nicht viele, die in Reha-Kliniken oder auch in Praxen tätig waren. Und es begann mit Sachen wie Literaturlisten erstellen, Kliniklisten erstellen, überhaupt erstmal so eine Basis schaffen, wer beschäftigt sich eigentlich mit der neurologischen Reha. Das war also der Start. Dann ging es weiter mit ersten Fortbildungen. Eine ganz besondere, 1990 hat der Fachausschuss Neurologie viele Kolleginnen aus den damals neuen Bundesländern eingeladen, um über neurologische Rehabilitation aufzuklären, weil das in der DDR damals überhaupt gar kein Thema war. Sie hatten so mit 40 Teilnehmenden gerechnet, es kamen über 100. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass auch die Kolleginnen vor Ort geschult wurden vom Fachausschuss Neurologie, von den Kollegen da. Das ist so ein Highlight. Und jetzt hat sich das sozusagen so ein bisschen etabliert, dass wir regelmäßig Fortbildung machen für die Kolleginnen alle 2 Jahre und eben immer wieder auch gucken, wie können wir die aktuelle Ergotherapie, die Betätigung in der Neurologie sichtbar machen.
Und wo stehen wir heute? Was sind die größten Themen oder auch Forschungsfelder? Und was hat es mit der eben angesprochenen Streitkultur auf sich, Frau Hess?
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Denn seit dem letzten Jahrhundert erweitert sich der Wissensstand über das zentrale Nervensystem und die Neuroplastizität in ungeheurer Fülle und auch in einer maßlosen Geschwindigkeit, so dass die Neurorehabilitation und auch die Ergotherapie eigentlich so zu einer Art Dauerreformation herausgefordert ist, um unseren Klienten bestmöglich zu unterstützen, in ihrem Leben zurechtzukommen. Was ist sozusagen dieser eine Missing Link, das eine Vorgehen, das eine Konzept, die eine Methode, die alles andere in den Schatten stellt? Ist es Bobert oder doch Perfetti? Ist es die Spiegeltherapie, das mentale Training oder sind es die Robotics oder gar die KI? Können es Medikamente sein oder doch die Stammzellenforschung, die uns neueste Ergebnisse liefert, um alle Menschen heilen zu können mit neurologischen Erkrankungen? Ja, und in der Ergo fragen wir uns, sind es Funktionstrainings oder ist es allein das betätigungsbasierte Vorgehen? Mich erfüllt das mit einer gewissen Demut zu sehen, dass viele Forscher und auch Therapeuten, auch Ergotherapeuten in der Geschichte schon an diesen Missing Link geglaubt haben und dann immer wieder auch enttäuscht wurden und erfuhren, dass wir erst eine ganz kleine Spitze des Eisbergs gefunden hatten. Was ist denn, wenn auch heute noch viel Erkenntnis zu den Potenzialen des Neulernens im Verborgenen liegt? Was, wenn alle bisherigen und zukünftigen Erkenntnisse eben einfach nicht dieser Missing Link sein können, aber dafür kostbare Ausschnitte der Wahrheit über die unendliche Komplexität des menschlichen Nervensystems? Ich glaube, wir sollten dringend dranbleiben, offen zu forschen und zu verifizieren, zu falsifizieren, zu diskutieren, Potenziale und Grenzen zu diskutieren, weil ich glaube, dass diese schwarz-weißen Entweder-Oders dem menschlichen Gehirn einfach nicht gerecht werden können in der Therapie. Und eine solche Methodenoffenheit wünsche ich mir für die Ergotherapie der Gegenwart und auch der Zukunft. Und eine, die sich vor allem daran misst, dass Menschen geholfen wird, in ihrem Leben klarzukommen. Und darum geht's doch eigentlich in der Ergo, oder? Alle Ergos, denen das auch so wichtig ist, die sind natürlich ganz herzlich eingeladen untereinander, aber auch mit uns, um diese Wahrheit zu streiten. Und dafür gibt es beispielsweise die Streitbar des Fachausschusses auf dem Ergo-Kongress jetzt seit 3 Jahren, glaube ich. Es gibt themenbezogene Web-Talks, die zum Streiten einladen, regelmäßig. Und auch die Herbsttagung im Oktober in Bochum, zu der wir herzlich einladen und wo wir gerne kontrovers alle Ergebnisse der Forschung, die aktuell sind, diskutieren wollen.
Kommen wir von der Diskussion über Ergotherapie zum therapeutischen Alltag. Frau Lüdeking, mit welchen Herausforderungen müssen ErgotherapeutInnen im ambulanten wie im stationären Setting umgehen?
Ein großes Thema ist, glaube ich, in beiden Bereichen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, die sich im ambulanten Setting häufig etwas schwieriger darstellt, weil da die Wege länger sind. Ja, also den Kontakt herzustellen, Absprachen zu treffen, zu schauen, wie bekommen wir Informationen über die KlientInnen. Das ist eine Herausforderung, weil nur wenn das gesamte Team zusammenarbeitet, man ja eine gute Therapie für die Menschen gewährleisten kann. Ansonsten im ambulanten Bereich haben wir Rückmeldungen bekommen, Erfahrungen gemacht, dass auch die Anbindung, zum Beispiel die ärztliche, häufig nicht gut ist, gerade von chronisch Erkrankten, dass die Aufklärung auch nicht ärztlicherseits immer sehr gut ist und dass das dann neue Themenfelder sind, die dann auch der Ergotherapie zufallen, sich damit auseinanderzusetzen. Zum einen, ich sag mal, in unserem Rahmen, was wir können, Aufklärung zu betreiben über Krankheitsbilder, über Möglichkeiten und Grenzen, aber auch irgendwie aufzufangen, wenn halt Termine bei Neurologen erst in einem halben Jahr zum Beispiel möglich sind.
Und wie nehmen Sie das im stationären Setting wahr, Frau Hess?
Also im stationären Setting haben wir, man kann schon sagen, das Privileg, dass wir Möglichkeiten haben, besser interprofessionell zusammenzuarbeiten und dass wir dabei Potenziale für den Klienten schöpfen können. Wir haben zum Teil wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spielraum, das Therapieprogramm für Patienten individueller zu gestalten als im häuslichen Setting, in der Heilmittelerbringung. Dennoch leben wir auch in einer Phase der Zeitknappheit und Knappheit der Therapieplätze. Und das steht recht diametral zu den Leitlinienempfehlungen, die eigentlich eine hohe Therapieintensität fordern. Und gleichzeitig sind auf dem Vormarsch Technik, Digitalisierung und KI, die einige dieser Mängel auf Dauer wahrscheinlich auch kompensieren werden, dabei wirtschaftlicher sein werden, um nicht zu sagen billiger. Und das sind auch sehr wunderbare Potenziale, die wir da heben können. Ich denke nur, dass wir auch ein bisschen darauf aufpassen müssen, dass wir sie reflektiert anwenden und dass diese technischen Mittel im Prinzip auch die menschliche Zusammenarbeit nicht ersetzen können.
Welche Voraussetzungen muss ich für das Arbeitsfeld Neurologie mitbringen?
Also natürlich ist es auch in der Neurologie ein bisschen wichtig zu wissen, was bedeutet das einzelne Krankheitsbild, ein bisschen auch zu gucken, wie funktioniert Neurologie, wie funktioniert Motorik, motorisches Lernen. Aber ich glaube, mit unseren eigentlichen Grundfähigkeiten zu gucken, welche Betätigungen sollen wieder erlernt werden, das ist das Allerwichtigste. Und was man dann an Fort- und Weiterbildung macht in dem Bereich, das ist, glaube ich, wichtig, dass das jede für sich selber entscheidet, zu gucken, was braucht sie dafür.
Was waren denn Ihre schönsten oder vielleicht sinngebendsten Erfahrungen in Ihrem Berufsleben? Das frage ich jetzt zuerst Anke Hess.
Ich meinte lange, dass es die Entwicklung neuer Konzepte wäre oder Weiterbildungen, Akademisierung, groß angelegte Studien, die mich begeistern und voranbringen, die die Highlights seien. Das sind auch alles ganz wunderbare Dinge gewesen in meinem Berufsleben. Aber rückblickend, wenn ich ehrlich bin, dann ist es ein ziemlich langer Walk of Fame von Klienten, der mir in den Kopf kommt zu dieser Frage. Und das sind so viele, dass man das nicht auf einen Punkt bringen kann. Es ist sowohl die Krankenschwester, die nach Schlaganfall wieder auf der Hochzeit ihrer Tochter tanzte. Es ist der Musikschullehrer, der mit bleibender Behinderung wieder Konzerte organisiert. Es ist der junge Wachkoma-Patient, der uns heute noch besucht und nicht wiederzuerkennen ist, genauso wie die ältere Dame, die statt ins Pflegeheim zu müssen, mit ihrer Katze auf dem Schoß genüsslich die Nachbarn vom Fenster ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung aus beobachtet.
Frau Scholz-Minkwitz, was sind Ihre beruflichen Highlights?
Als ich gerade über diese Frage nachgedacht habe, kam mir ein Klient in den Kopf, der kam mit Anfang 60 nach einem Schlaganfall in die ambulante Therapie und sein Wunsch war, er möchte gerne wieder segeln gehen, das Segelboot wieder steuern und die Hauptverantwortung übernehmen. Und darauf haben wir hingearbeitet mit allen Beteiligten. Wir sind sogar mal in Hannover an den See gegangen und haben da ein Segelboot ausgeliehen, um das eben zu probieren. Und er ist dann schlussendlich am Ende der Therapie mit seinen Kumpels für 2 Wochen auf dem Segeltörn auf der Ostsee gefahren und hat das super gemanagt. Und da war er herzlich glücklich und das hat mich total gefreut.
Caroline Lüdeking, was ist in Ihrer Erinnerung ein therapeutisches Erfolgserlebnis?
Also es sind auf jeden Fall auch, wie Anke gesagt hat, die KlientInnen. Und ich habe eine junge Klientin im Kopf, die zu uns kam und kaum etwas konnte und die sich wirklich wieder hochgekämpft hat und deren größtes Ziel es war, ihre Tochter wieder auf den Arm nehmen zu können. Und dieses Bild, wie sie, als sie entlassen wurde, auf dem Parkplatz ihre Tochter, die ihr entgegenläuft, wieder auf den Arm zu nehmen, das hat sich eingebrannt bei mir.
Jetzt wagen wir den ganz großen Blick nach vorne und diese Frage richten wir an alle hier in der Runde. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Sowohl die Ergotherapie im Allgemeinen betreffend, als auch Ihren Fachausschuss. Fangen wir bei Frau Hess an, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ich sage da was für die Ergotherapie im Allgemeinen. Wir leben in einer Zeit, in der die Ergotherapie eine starke Identität entwickelt hat und sich unter den Gesundheitsberufen sicher positioniert hat. Und das ist auch sehr erfreulich. Ich wünsche den Ergos heute und für die Zukunft ein etwas ruhigeres Selbstvertrauen als in den letzten Jahren. Ein berufliches Selbstvertrauen, das unseren Blick etwas weiter weg von einer unnötigen eigenen Unsicherheit hin auf das konzentrieren lässt, für was die Ergo erfunden wurde. Und das ist die Befähigung unserer Klienten zur bedeutungsvollen Betätigung.
Frau Lüdeking, wie sehen Sie die Zukunft des Fachausschusses Neurologie?
Für den Fachausschuss wünsche ich mir auf jeden Fall weiter die gute Zusammenarbeit. Das ist einfach das, was ich an diesem Ehrenamt liebe, dass wir toll zusammenarbeiten können, tolle neue Dinge organisieren und Spaß dabei haben und auch für andere KollegInnen produktive Dinge gestalten können.
Das Schlusswort hat Esther Scholz-Minkwitz, die Vorsitzende des Fachausschusses Neurologie.
Ich kann mich beiden anschließen. Genau das hätte ich auch gesagt. Ich finde es auch noch mal wichtig für den Fachausschuss einfach. Der funktioniert jetzt seit 50 Jahren und es gab nie irgendwelche Auflösungserscheinungen. Und ich hoffe, dass das auch noch mindestens 50 Jahre so weitergeht.
Da haben wir jetzt aber sehr viel über die ergotherapeutische Arbeitswelt im Bereich Neurologie erfahren. Was glaubst du, Erich? Wäre das ein Beruf für dich?
Auf jeden Fall. Alles, was mit Nervenbahnen und dem menschlichen Gehirn zu tun hat, finde ich extrem interessant. Da gibt es noch so viele schwarze Löcher, die erforscht werden wollen.
In diesem Sinne, wir bleiben dran auf der Reise in die unbekannten Galaxien des menschlichen Körpers und Geistes. Danke an Esther Scholz-Minkwitz, Anke Hess und Caroline Lüdeking für das interessante Gespräch.
Und noch viel Erfolg für den Fachausschuss Neurologie und alles Gute zum 50. Geburtstag, sagen Erich Wittenberg
und Andrea Protscher. Bis bald zum nächsten Podcast. Da wird es um das Thema Begriffsbestimmung, Ergotherapie gehen.